Hallo allerseits, willkommen bei diesem Podcast. Mein Name ist Holger Burbach. Das Thema dieses Podcasts ist Geschichte der Piratenpartei. Dazu habe ich mich mit Jens Seitenbusch getroffen. Hallo Jens.
Ja, hallo Holger. Wie geht's, wie steht's?
Gut, und dir?
Ich kann nicht klagen im Moment. Ganz gut, ja. Es ist schon ziemlich lange her mit meiner wilden Piratenzeit, sodass ich jetzt ein bisschen entspannter agieren kann als zu dieser Zeit.
Gut, erzähl doch mal kurz zwei, drei Worte zu dir selber, wer du bist, was du machst, wie du mit den Piraten in Verbindung stehst und solche Sachen.
Ja, gute Frage, genau. So ein paar Basics. Ich bin jetzt schon ziemlich alt, inzwischen glaube ich sogar 53, genau. Gehöre also eher zu der Generation C64. Wir haben ja so eine gewisse Zweispaltung gehabt, lange Zeit in der Piratenpartei, zwischen den Leuten so meiner Generation und denen, die ganz jung waren. So um die 20 und sowas. Und ich arbeite schon seit sehr vielen Jahren an der Uni Münster in der IT. Und als wir 2006 sozusagen den ganze Krams anfingen, habe ich auch in IT gearbeitet. Zuvor hatte ich eigentlich politisch verbunden mit den Piratensachen eigentlich eher so ein bisschen, das Einzige, was ich da gemacht habe, war Arbeitskreisvorratsdatenspeicherung. Die Leute da kannte ich halt schon ein ganz bisschen vor der Piratenzeit, so dass das mit dem Thema auch so ein ganz bisschen reingemündet ist dann. War jetzt auch nicht viel, aber da hatte ich so ein bisschen angedockt. Ja, und faktisch war es dann so. Ja, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, dass dann 2006 alles losging.
Gut, aber gut, also ich wollte eigentlich darauf hinaus jetzt am Anfang, du warst dann irgendwann auch Bundesvorsitzender und deshalb reden wir jetzt miteinander, weil du unter anderem auch mal Bundesvorsitzender warst zwischendurch.
Ja, beziehungsweise aus meiner Sicht habe ich so ein bisschen die Piratenpartei insgesamt nicht aufgebaut. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Lustigerweise habe ich anlässlich unseres Termins heute, dass ich mal ins Piratenwiki reingeguckt, habe dann auch sofort gesehen, dass da was fehlt und sogar meinen alten Account wiedergefunden von vor 10 Jahren in irgendeinem Passwort-Safe und direkt was geändert. Ich habe sozusagen ein Edit gemacht, wahrscheinlich seit 9 Jahren den ersten Mal wieder. Denn okay. In dem ersten Vorstand tatsächlich fehlten die beiden Beisitzer. Und wenn man sich diese Seite mal anguckt, wikipiratenpartei.de/Bundesvorstand, dann gibt es da unten so eine Tabelle und da sieht man, dass ich im Grunde genommen die ersten 5 Jahre im Vorstand war. Und ja, also das waren auch 5 Jahre, die ich sozusagen die Piratenpartei aufgebaut habe.
Wann hast du denn das Wort Piratenpartei zum ersten Mal gehört? Wann ist dir das zum ersten Mal über den Weg gelaufen?
Das war tatsächlich im August 2006, denn da, oder vielleicht auch Juli, aber jedenfalls in der Sommerpause, sagen wir mal so grob, denn da gab es irgendwo einen Bericht über die Gründung der Piratenpartei Schweden, die am 01.01.2006, glaube ich, stattgefunden hatte. Die hatten die ja zu so einem symbolischen Termin gemacht, sozusagen zu Januar, und dann konnte man da auch Mitglied werden online und sowas, und dann gab es so einen ganz kleinen Bericht in irgendeinem Medium. Und das war, glaube ich, mit der einzige dieser Art. Und da war ich aber nicht der Einzige, der das gelesen hat, weil das auch in einem größeren Medium war. Und man muss dazu sagen, zu der Zeit, als man dann Piratenpartei auf Schwedisch gelesen hat, war es einfach schon so, dass viele Leute seit vielen Jahren die Politik auf Bundesebene, so in der Digitalisierung, Stichwort Vorratsdatenspeicherung, aber auch Softwarepatente, andere Sachen, die damals aktuell waren, so in der IT-Öffentlichkeit, immer nur mit Schmerzen wahrgenommen hat halt, ja, und man war irgendwie immer so ohnmächtig und die ganzen Dinge abseits der Politik schienen auch nicht gehört zu werden. Das hat sich ja leider kaum geändert seitdem. Und ja, also dieser Gedanke, den letztendlich die Schweden damals hatten, war ja auch für die Leute, die diese Softwarepatentschlacht noch mitgekriegt hatten damals, tatsächlich der, dass man einfach nichts ändern kann, wenn man nicht im Parlament ist. Man kann so viel NGOs machen und wie auch immer. Man muss irgendwie ins Parlament rein, weil man sich sonst bei jeder thematischen Schlacht, wie die Softwarepatente eine war, mit irgendwelchen Freiwilligen so dermaßen verausgabt, dass man aber nur verbrennt und kaum was verändern kann, weil man, ist auch eine Frage der Finanzierung, da werden wir vielleicht irgendwann auch nochmal drauf eingehen. Ja. Geld und Lebensunterhalt sind wichtige Punkte in der Politik.
Warst du vorher schon vor der Piratenzeit aktiv politisch? Irgendwie?
Nee. War ich nicht. Nee, ich komme zwar aus einer politisch interessierten Familie, aber selber habe ich mit Parteien nichts am Hut gehabt.
Gut, Die ganzen Gründungsvorgänge habe ich mit dem Christoph Leng schon besprochen. Da müssen wir nicht so im Detail zu drauf eingehen. Aber der erste Bundesvorsitzende war ja Christoph Leng. Und in dieser Zeit, was hast du da so gemacht in der Piratenpartei? Wie kamst du dazu und was hast du dann gemacht, als der Christoph Leng Bundesvorsitzender war?
Ja, also wir hatten ja, das hat der Christoph ja auch schon richtigerweise beschrieben, wir hatten ja ein Vorbereitungstreffen in Darmstadt, was er dann auch so netterweise gemacht hat. Und wir hatten im Vorfeld relativ viel in Foren und IRC geschrieben, weil tatsächlich irgendwie, als wir die Piratenpartei-Geschichte gehört hatten durch diesen Artikel, da hat man natürlich als guter ITler damals, war noch die Forenzeit, noch nicht so Social Media viel, sondern eher so Foren machte man halt, um sich zu treffen. Da hat dann natürlich irgendjemand auch mal so einen Domainnamen registriert. Beziehungsweise ich habe auch nachgeguckt, gibt es piratenpartei.de noch, ist das frei, solche Sachen. Ne? Und irgendjemand hatte das schon registriert und dann dachte ich mir, oh, da hat jemand anders auch geguckt und dann fand sich so eine Handvoll Leute, die das irgendwie spannend fand in diesem Sommer und die das so ein bisschen diskutiert hat, ohne sich zu kennen. Wir kannten uns überhaupt nicht, haben ein bisschen geschnackt, IEC und Co. Und dann hatte derjenige, der die Domain reserviert hat, glaube ich, da auch ein Forum temporär draufgesetzt. Das hat Christoph ja auch schon erzählt. Ja, und zum ersten Mal gesehen hat man sich dann da in Darmstadt noch mit einer Auswahl von Leuten, die natürlich dann auch erstmal von dem Treffen bestimmt war. Viele von denen waren dann im zweiten Schritt schon nicht mehr mit dabei, wo wir sozusagen die Gründung gemacht haben. Und es war uns natürlich klar, nachdem wir ein bisschen recherchiert hatten, dass man prinzipiell halt eine Handvoll Vorstandsleute braucht. Sonst, das ist ja eigentlich der wesentliche Punkt, um sowas aufzubauen. Das ist ja quasi grundsätzlich wie ein Verein. Und ja, und da letztendlich ergaben sich die Positionen auch im Vorstand mit wenigen Ausnahmen aus dem, wie die Leute sich engagiert haben und eingebracht und was sie auch für Interessen hatten, wie weit sie da einsteigen. Also ist natürlich eben klar, wenn du sowas anfängst, ist nicht ohne, machst nicht mal mit links. Und wenn du das ernst meinst, dann musst du da halt auch investieren. Ja, und Christoph und ich haben uns dann letztendlich einfach so ein bisschen drauf geeinigt. Ich war auch so ein bisschen zurückhaltend, weil ich mir schon gedacht habe, dass den Vorsitzende kriegt natürlich am meisten ab und wird am meisten gefordert. Und da ich eher eigentlich so ein strategischer Machermensch so ein bisschen bin, wollte ich tun. Und das hat sich beziehungsweise als stellvertretender Vorsitzender super ausgegangen, weil ich sozusagen nicht so viel Frontsachen machen musste, sondern konnte dann tatsächlich die ersten Sachen mit dem Wahlleiter ausbaldowern und so ein paar andere Sachen. Aber faktisch war das erste Jahr davon geprägt, dass wir uns natürlich erstmal zusammenraufen mussten. Ne? Wir hatten ja nicht mal ein Konto und nichts. Das waren alles so ganz fundamentale Dinge. Und ich weiß noch, wir waren da ja da in Berlin und hatten dann so eine spontane, erstmal überlegt, was wir überhaupt machen. Und monatelang haben wir dann erstmal darum gerungen, ob wir Telefonkonferenzen machen und sowas. Also die Infrastruktur, die man jetzt heute so sieht, ja, du triffst dich im Mammel und schnackst, ja von wegen. Das gibt es auch nicht ewig. Und das war am Anfang nicht so. Die Software hat sich stark entwickelt. Wir hatten ja noch gar keine Server und nichts. Manches war auf privater Hardware, aber das wollten wir natürlich nicht so machen. Denn man musste ja dann auch ein bisschen offiziell werden und sowas und diese ganzen Probleme. Ja, und also tatsächlich war das viel erstmal Organisation und Zusammenkunft. Also ich weiß noch, deswegen ist mir auch aufgefallen, dass im Wiki der Kollege fehlte, der Christoph Strasen nämlich, einer der Beisitzer aus dem ersten Vorstand, der hatte dann zum ersten Mal tatsächlich was mehr oder weniger Politisches gemacht, was wir damals gemacht haben als Vorstand, nämlich mal irgendwie bei irgendeinem so Chaos-Computer-Club-Treffen angefragt, ob wir dann Stand aufbauen dürfen und solche Sachen. Man muss ja erstmal irgendwie anfangen. Und der war
Aber
auch ein bisschen, ja.
ich habe so die Erfahrung gemacht, also ich komme gut mit den Chaos Computer Club Leuten aus, aber so politische, so explizit so politische Arbeit kommt da teilweise nicht so gut an. Ging das damals auf dem Chaos Computer Club Treffen irgendwie so ein Stand aufbauen für die
Nee,
Piratenpartei?
war natürlich sofort ein Politikum, das ist ja der Punkt. Aber das lernst du eben auch mit der Zeit. Wir waren ja alles keine erfahrenen Parteileute. Und wir haben auch in Jahren erst gelernt, dass natürlich, wenn du mit dem Label einer Partei zu Leuten kommst, dann behandeln die sich halt anders, als wenn du irgendwie als Aktivist kommst oder als thematischer Mensch. Aber wir waren ja in der Rolle noch nicht drin. Wir waren ja noch so, ja, wir wussten zwar, dass wir nicht viel wissen, aber wir wollten es eben Schritt für Schritt machen. Und das lernst du mit der Zeit auch. Klar, da haben wir natürlich gelernt, dass der Chaos Computer Club, obwohl er thematisch nahe ist, natürlich sich nicht parteipolitisch binden will. Und aber diese Diskussion, was die Piratenpartei überhaupt für eine Partei ist, ist ja auch eine sehr lange über die Jahre, selbst intern war die ja lange geführt. Damals hatten wir ja wirklich noch so relativ unverfängliche Digitalthemen nur und hatten auch die Hoffnung, dass uns natürlich das Umfeld in gewisser Weise unterstützt. Aber wie das möglich ist, dass zum Beispiel auch diese NGO-Schienen einen unterstützen, das ist eben auch ein Problem über Jahre gewesen, wo du erstmal reinwachsen musst. Also es ist zum Beispiel so, dass am besten eigentlich es ist, wenn man sich immer andere Hüte aufzieht. Wir haben ja natürlich aus dieser Szene auch Leute viel bei uns gehabt. Aber wenn man dann für die Piraten spricht, ist eben was anderes, als wenn ich für meinen Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung was mache. Ne? Das sollte man immer schön trennen. Und ja, solche Sachen musst du dann auch erstmal lernen.
Gut, auf jeden Fall, du warst dann im ersten Vorstand, gut, da gab es dieses Treffen, dieses Gründungstreffen und so, hab ich mit Christoph schon drüber gesprochen, da warst du dann stellvertretender Vorsitzender.
Genau.
Und und ihr habt dann Aufbauarbeit geleistet. Gab es da irgendwelche Anekdoten, die so berichtenswert wären in dem ersten Jahr?
In dem ersten Jahr, ja, das ist wirklich schon sehr, sehr lange her, natürlich, muss ich jetzt auch dazu sagen. Ich bin auch immer ein bisschen wieder überrascht. Früher gab es mal diesen Spruch, das Internet vergisst nie. Kann ich nicht bestätigen. Also das meiste Zeugs, was ich so noch sogar, ich habe noch auch sehr viele Mails in einem Archiv liegen und andere Sachen, das findest du heute im Internet nicht mehr. Das ist praktisch alles vergessen vom Internet binnen 10 Jahren, was ja krass ist in gewisser Weise. Wir haben echt auch, ja, es gibt viele Anekdoten. Allein schon ein Konto zu bekommen, war absurd schwierig. Ich glaube, das haben wir im ersten Jahr kaum geschafft. Ja, also der Plan, den ich eigentlich damals hatte und der sich bis 2009 eigentlich auch so hingezogen hat, war tatsächlich erstmal ein bisschen die Struktur zu machen, also Landesverbände und so. Und tatsächlich haben wir es, glaube ich, bis 2009 geschafft, dann Landesverbände. Es gab 3 Landtagswahlen, die wir angestrebt hatten. Eine war, glaube ich, Hessen und sowas. Und das waren die Dinge. Es gab auch mal das Lustige, da hatten wir natürlich auch direkt Streit. Wir waren dann Ende des Jahres, glaube ich, auch mal in Berlin. Da wollte, glaube ich, der Landesverband irgendwie ein Ostdeutscher, war das Sachsen, glaube ich, sogar. Die hatten auch die wollten einen Landesverband gründen und hatten dann aber eine komplett eigene Satzung geschrieben, wo Mitgliedsbeitrag 0 Euro war. Das war dann
Okay.
sozusagen meine erste formale Auseinandersetzung mit innerparteilich, weil wir wussten es ja auch alle nicht. Also man muss ja auch erstmal alles wissen. Was ist eine Satzung? Inwieweit ist die Satzung, unsere Gründungssatzung zum Beispiel bindend für Untereinheiten wie Kreisverbände und Landesverbände. Das muss erstmal alles recherchieren. Und ja, also das, was die da gemacht haben, war dann nicht zulässig. Aber die waren natürlich sauer, als ich ihnen dann gesagt habe, dass sie gar kein Landesverband sind und solche Sachen. Ich weiß nicht, das war aber bestimmt schon 2007.
Bis alle Landesverbände gegründet waren, das dauerte also von 2006 bis 2009, so
Oh, das.
ungefähr.
Ich weiß gar nicht, wann der letzte gegründet wurde. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Wobei die Gründung Landesverbände, die Gebietskörperung zu gründen, ist eben nicht so ein großer Akt natürlich generell, aber du brauchst schon auch dann kleine Satzungen und sowas. Manche hatten sich ja sogar eigene Programme gegeben dann irgendwann. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob wir 2009 schon von jedem Land einen Landesverband hatten. Müsste ich auch nachgucken.
Na gut, auf jeden Fall, gut, dann war 2006, Christoph Leng war Vorsitzender. Irgendwann hatte er dann, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aus welchem Grund. Auf jeden Fall, er wollte nicht mehr. Und dann hat er mit dir gesprochen, dass du das wärst.
Ja, also aus meiner Sicht war das so. Ich weiß auch gar nicht, ob er ein halbes Jahr dabei war oder länger oder kürzer. Also die Zeit ist ja damals geflogen, weil wir auch noch nicht viele Möglichkeiten hatten. Und also ich zumindest war die ganze Zeit, die ich das gemacht habe, auch berufstätig. Kann man bei Gelegenheit ja nochmal da sprechen. Es kam natürlich dann relativ viel auf ihn zu. Also nicht so viel von außen wie später. Also pressemäßig war das ja noch harmlos. Aber auf einmal wollen natürlich alle Leute auch was von dir und organisieren und sowas. Das war also, und wir waren ja nur eine Handvoll Leute. Dieses Kernproblem, das hat sich einfach lange hingezogen. Warum er dann, er hatte, glaube ich, aber auch selbst was zu tun noch. Also er musste, glaube ich, irgendwie was fertig machen mit seinem Studium oder sonst
Ja, ich
was,
glaube,
ne?
das hatte, glaube ich, private Gründe, dass er nicht
Genau.
weitergemacht hat.
Ja. Und das kann ich auch gut verstehen. Das war ja auch einer der Gründe, warum wir beide eigentlich nicht so richtig heiß drauf waren, Vorsitzende zu werden am Anfang. Weil uns beiden klar war, das fordert dich so richtig. Ja, und das muss man dann eben auch mal betrachten. Also diese ganzen Positionen sind halt exponiert und an der Stelle damals hat uns natürlich kaum einer ernst genommen. Also das hat ja wirklich bis 2009 gedauert, bis wir den ersten Achtungserfolg erzielt hatten, damals dann bei der Europawahl. Aber die ganzen Vorarbeiten, das war halt schon ja ziemlich aufwendig. Ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen geguckt. Wir hatten zum Beispiel auch das erste internationale Treffen, war auch 2007 schon, glaube ich, in Wien mit den internationalen Leuten.
Bist du da hingefahren?
Ja, genau. Also das war, ich habe praktisch eigentlich fast alles mitgemacht damals, von 2006 bis 2009. Gleichzeitig die internationalen Piraten haben wir viele Treffen gemacht und auch aufgebaut mit den Schweden, damals in Österreich. Das war auch sehr früh schon, waren die sehr interessiert und haben viel gemacht. Und da haben wir eigentlich schon das, was heute das PP-INT ist, eigentlich sozusagen schon angefangen und mit aufgebaut. Und die Schweden waren ja auch natürlich sofort, sowieso an der Europawahl sehr stark interessiert. Sind ja dann auch reingekommen.
War das damals schon so üblich, dass man ein Team hat als BUFO? Also, dass man seine Gruppe von Leuten hat, die einem zuarbeiten?
Schön wär's. Das habe ich bis 2010 nicht geschafft, so richtig. Nee, du hast alles selbst gemacht. Das war ja auch das Problem so ein bisschen. Also das uferte total aus. Das lag einerseits daran, dass alle Leute, die dazukamen, waren sofort gebunden, ne? Also wenn jetzt jemand in Hessen einen Landesverband auftut oder einen Kreisverband aufmacht, dann kannst du den nicht mit deinen Sachen belatschern. Und auf Bundesebene, das war ja eben so, die Bundesebene war immer tendenziell ein Problem, weil du ja keine natürlichen Verbündeten hast. Wenn du deinen Kreisverband Bonn aufmachst, dann kommen drei Leute aus Bonn, die wollen auch vielleicht jetzt nicht was anderes machen, als erstmal da so ein bisschen in der Kneipe diskutieren. Aber im Bund hast du sozusagen nicht automatisch Leute, die du auch öfter mal triffst oder leicht treffen kannst, sondern das war immer schon diese elektronische Schiene nur immer. Und das war auch bis zuletzt ein Problem, dass man sich wirklich explizit Leute suchen muss. Das hatten wir lange überhaupt nicht, ne.
Also am Anfang gab es ja diese ganzen Crews. Das heißt, wenn irgendwo jemand was für die Piraten machen wollte, dann wurde erstmal eine Crew gegründet, oder?
Ja, in NRW zumindest. Also ich war zum Beispiel jetzt anfangs, 2006 glaube ich oder 2007, da gab es dann eine Handvoll Leute hier auch in NRW. Ich bin da zum Beispiel mal nach Dortmund gefahren, weil die hatten zwei, drei Leute da in so einer Kneipe. Und dann war da aber gleichzeitig alles Thema, ne? Die Bundesebene, die Landesebene und die Kreisebene, weil das waren halt, ich sag mal so, bis 2009 waren wir, glaube ich, mehr oder weniger nur so 1000 Leute in der Summe, ne? Also wachsend von 2006 bis 2008 oder sowas, ne? Mitglieder. Das war also wenig für den gesamten Bund. Und diese strukturelle Expansion war natürlich das, was die Leute weggenommen hat. Und gleichzeitig war es natürlich so, dass dann irgendwann auch gesagt wurde, oh ja, das ist ja ein Vorstand und du musst dann immer jede Woche so eine Sitzung machen und du musst es ja auch alles entscheiden. Und Hauptproblem, was ich eigentlich immer hatte, war, ich habe, glaube ich, fast bis 2009 nicht Politik machen können. Was ja kurios ist eigentlich. Also wenn du zum Beispiel guckst in meinen Blog oder sowas, da sind Sachen von 2009 erstmalig drin. Ich habe praktisch die ersten Jahre eigentlich nur in Organisation gesteckt. Ich konnte gar nicht letztendlich was politisch äußern oder sonst wie was machen. Das war dann irgendwie ein bisschen das Vorrecht dieser politischen Geschäftsführer oder eben auch der anderen Leute, weil du einfach nur mit Orga beschäftigt warst und überhaupt mit anderen Leuten zu sprechen. Hat ja dann auch nicht so richtig gut skaliert. Ich weiß noch, dass wir ganz am Anfang wirklich auch diskutiert haben, wie wir das überhaupt mit den Beiträgen machen, zum Beispiel. Sollen die Landesverbände die Beiträge einziehen? Soll der Bund die einziehen? Wie macht er das? Da gab es lange Diskussionen drum, verschiedene Modelle, oder wurde sich darüber gestritten und solche Dinge.
Also, wenn ich ehrlich sein soll, wenn ich das jetzt aktuell beschreiben müsste, könnte ich das gar nicht. Ich weiß nur, dass irgendjemand meinen Mitgliedsbeitrag einzieht von der Piratenpartei und gut ist, wieder, wo der hinwandert und so, weiß ich nicht.
Ja,
Müsste ich
wobei
mich mit
die Sachen,
auseinandersetzen.
die hören sich natürlich wahrscheinlich jetzt total nervig und langweilig an, Aber da sind grundsätzliche Entscheidungen mit verbunden. Zum Beispiel weiß ich noch damals einer aus Berlin, der war halt ein bisschen erfahrener. Der hat dafür plädiert, dass die Beiträge auf niedrigster Ebene eingezogen werden, also praktisch im Kreisverband. Und wir effizienten ITler haben natürlich gesagt, ja, das wollen wir zentralisieren. Aber wenn du zentralisierst, musst du natürlich auch anbieten, dass die Leute das überweisen und solche Sachen. Das heißt, du brauchst wieder zwei, drei Leute, die sich das Konto angucken und so. Und das war lange Jahre ein echtes Problem für uns. Also allein schon ein Konto für eine Partei zu machen, ist sehr viel schwieriger als ein Konto für einen Verein. Weil die Banken, die nennen dich dann erstmal politische Vereinigung und die scheuen da zum Teil auch zurück vor irgendwie, weil das natürlich dann immer heikel ist, so Politik und sowas. Also kannst du mit deinem Schachverein schneller ein Konto als mit einer Partei.
Gut, also du warst dann im zweiten Jahr, das müsste dann 2007 gewesen sein, warst du Bundesvorsitzender. Und
Genau, wir haben ja dann, nachdem Christoph nicht mehr da war, mussten wir den ersten Bundesparteitag aufbauen. Und da war netterweise damals ein sehr hilfreicher Landesvorsitzender der Bayern, die schon scheinbar dann den Landesverband gegründet hatten, muss ja wohl, sonst hätte der mir nicht helfen können, hat uns da oben ins bayerisch-hessische Eck mit dem ersten Bundesparteitag eingeladen quasi, weil er da aus der Ecke auch herkam und da ein gutes Angebot hatte. Das sind ja, man kann sich das nicht vorstellen, das ist eben einfach eine Handvoll Leute und ohne Geld. Und ja, dann musst du da irgendwie noch einen Raum finden. Da waren da irgendwie, was weiß ich, 30, 40 Leute. Da haben wir da verschiedene Sachen diskutiert.
welche
Und
Stadt war
Lust.
das?
Ja, das steht irgendwo. Der Name, warte mal.
Also es gibt ja so klassische Namen wie Bingen. Von Bingen hat man viel gehört, aber das war wahrscheinlich später.
Stockheim heißt das. Steht auch im
Stockheim.
Wiki, übrigens wikipiratenpartei.de/Bundesparteitag. Da steht es
Okay.
netterweise. Ich hätte es nicht gewusst mehr. Es ist ein kleiner Ort. Und damals war noch ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich glaube, Ralf Hunderlach, genau. Der war, glaube ich, irgendwie so ein bisschen pressemäßig für die Piraten Bayern unterwegs. Und der hatte dann irgendwie aus München, aus der Richtung, hatte dann die beiden schwedischen Piraten, die wir eingeladen hatten, hier den Rick Falkwinge und den Christian Engström. Die hatte er dann mit dem Auto 4 Stunden mitgenommen, weil du musstest, glaube ich, von München 4 Stunden fahren bis nach Stockheim.
Okay.
Und dann haben wir die beiden da eingeladen, so halb auf meine Kosten so ein bisschen. Also geflogen sind die auf ihre, aber da weiß ich noch, das war nämlich so lustig, weil wir guten Deutschen hatten uns dann da an dem Samstag oder wann das war, dann so ewig natürlich über irgendwelche Satzungs- und sonst wie Detail in so einem kleinen Raum gequetscht und eifrig diskutiert und wollten eigentlich um 8 Uhr Schluss machen, waren aber um 9:30 immer noch nicht fertig und Rick und Christian saßen schon draußen, es war ein schöner Tag draußen. Schon beim Bierchen. Und irgendwann kamen sie dann rein und dann sagte Rick auch so, ja, man merkt hier, dass wirklich, also auf Englisch dann natürlich irgendwie, merkt hier, dass man mit großem Schweiß oder Anstrengung, also sagte, gerungen wird, weil es in der Bude dann auch recht schon schlechte Luft war. Und
Ja.
dann haben wir aber doch irgendwann auch mal aufgehört. Aber da waren eben auch alle wahnsinnig eifrig dabei. Und am nächsten Morgen, als sie dann wieder los mussten, da haben wir fast nicht geschafft, die überhaupt zeitig zum Flieger wieder zurückzubringen, weil das eben so eine weite Strecke war und die meisten Leute hatten abends gefeiert. Das war eben das Schöne damals auch noch, dass man richtig schon auch gefeiert hat mit den Piraten dann und
Also
dann
dann sind
war
die
keiner
für
mehr nüchtern, um sie zurückzufahren.
dann sind die ein für einen Abend von Schweden hier runtergeflogen?
Zwei, ich glaube zwei Ebenen. Ja, die waren da, der Rick Falkwinger war schon damals hardcore drauf. Also hatten
Boah.
die, ich weiß gar nicht, wo sie dann hingeflogen sind. Die hatten ja eh schon ihr Geschäft. Ne? Rick war ja sehr, der ist ja sehr so unternehmensmäßig damals auch schon, war sehr gut sortiert und hat alles da eingesetzt und solche Sachen.
Und wie lange bist du dann Bundesvorsitzender gewesen? Über mehrere Jahre oder nur das eine Jahr?
Also wenn du dir die Karte anguckst, die ich eben sagte, dann bin ich sozusagen immer abwechselnd Vorsitzender und Stellvertreter gewesen bis 2010, 11 die Saison.
Also ich kann mich erinnern, ich bin 2010 dazu gekommen. Da habe ich dich noch auf der Bühne gesehen, aber da war schon klar, dass du nicht mehr antrittst. Für nix irgendwie da, dass du irgendwie aus dem Bundesvorstand weg bist. Und dann kam, glaube ich, die Namen habe ich alle schon wieder vergessen, jemand aus Berlin.
Dann meinst du Heidenheim 2011, oder?
Das kann Heidenheim gewesen sein, ja.
Ja, da
Genau,
wo
das war mein erster
sozusagen.
Bundesparteitag.
Echt? Okay, ja.
Wo die
Ja.
Marina Weißband zur politischen
Genau.
Geschäftsführerin gewählt
Ja,
wurde.
da hatte ich übergeben an, das war im Vorfeld entweder Sebastian oder Bernd oder der Christoph hatte sich ja auch beworben.
War das nicht der jetzt bei der FDP ist? Wie hieß er noch? Boah, ich bin so schlecht mit Namen. Hätte ich mir fertig vorbereiten müssen für den Podcast.
Du meinst jetzt Sebastian Nerz, Bernd
Ja,
Schlömer, genau.
Sebastian Merz wurde gewählt. Genau.
Ja, genau.
Sebastian Merz wurde zum Bundesvorsitzenden gewählt
Genau,
im
und zwar war
Wahlkampf.
das doch eigentlich folgerichtig, weil der ja damals in seinem Landesverband auch unheimlich gute Arbeit gemacht hatte, die Leute zu produktiven Arbeiten zu vereinen in Bavü. Und das war eigentlich auch das, was wir uns erhofft hatten, dann auf Bundesebene sozusagen eben ein bisschen produktiver und weniger Streit. Ob das geklappt hat, aber ist ja auch nicht unser Thema. Der Punkt war einfach, dass wenn man jetzt diese Karte sich anguckt, Bundesvorstandskarte, dann ist das wirklich so eine Dreiteilung für mich von Phasen. Also in ersten Phasen, wirklich 2006 bis 2009, das war eben diese im Schatten diese Selfmade-Aufbauarbeit und dann eigentlich hat die Europawahl mit den 0,9%, die hat uns, wo wir wirklich viel Arbeit reingesteckt haben, die hat uns zum ersten Mal sowohl erstmal ein respektvolles Ergebnis gebracht. Das heißt, dann haben wirklich überregional, also deutschlandweit, wirklich Leute gesagt, oh, guck mal, eine Partei mit 1% ist zwar jetzt aus jetziger Sicht vielleicht nicht viel, aber war halt ganz neu. Wir kamen ja aus dem Nichts. Das war also schon respektabel und dadurch waren wir in der Finanzierung, darf man nicht vergessen. Erste Mal 0,9% Europawahl 2009. Das war ja auch hier Summer of Dings da, Zensur Sola, ne? Summer of Politics, da waren alle richtig heiß und so. Und dann kam ja die Bundestagswahl auch noch und da waren wir bei 2%. Und das war wirklich sozusagen eigentlich ein bisschen das Ende dieser Aufbauarbeit, auch aus meiner Sicht, wo wir die ersten Erfolge hatten. Das ist sozusagen eine Phase, die man eigentlich damit 2009 so abgeschlossen haben kann. Und dann kam eben so eine Expansionsphase. Und die war für mich persönlich dann eben auch 2010, 11 vorbei. Und das hatte tatsächlich nicht nur Gründe, dass ich dann ziemlich erschöpft war. Also im Rückblick muss man sagen, war das schon so ein halber Burnout. Aber für mich auch inhaltlich, weil halt in Chemnitz, zweiter Parteitag 2010, da war ja diese BGE-Debatte, die uns sehr stark gespalten hat alle.
Warst du denn der nächste Bundesvorsitzende nach dir? War das Sebastian Merz oder war da noch jemand anders?
Nee, also nachdem ich sozusagen die Phase 2007 gemacht habe, ist dann in Hannover der Dirk Hilbrecht gewählt worden, in Hannover. Der hat das auch ein Jahr gemacht. Und danach habe ich mich wieder aufstellen lassen und dann war der Andreas Popp 2 Jahre mein Beisitzer, mein Stellvertreter eben 2009 bis 2011 so gesehen. Das war auch eine erstaunliche Phase der Stabilität nach unserem Anfangserfolg 2009. Da muss man ja auch den Berliner Landesverband dann ja noch bedenken, sozusagen. Die hatten ja dann auch ihre Erfolge. Als erstes eigentlich sogar da im AGH. Und gerade dieses Berliner Landesverband und dann später NRW, unsere Mandate, das waren ja auch so tatsächlich Verschiebungen innerhalb der Partei, die dann daraus resultierten, ne?
Hast du denn noch Kontakt zum Dirk Hilbrecht?
Nee, persönlich habe ich erschreckend wenig Kontakte noch zu Leuten in dem Bereich.
Weil das wäre natürlich dann vermutlich logisch der nächste Gesprächspartner für mich. Da
Ja,
müsste ich
aber
dann mal zusehen,
so,
dass ich den
genau,
irgendwie Kontakt
den
zu
wirst du aber
kriege.
erreichen, denke ich mal. Der hat, ja, doch, den kannst du erreichen, zur Not, ja. Ich weiß noch, das war genau, den Dirk Hilbrecht kenne ich aber ja schon viel länger, als das 2008, 2009 mit mir zusammen dann den Vorsitz gemacht hat. Weil das weiß ich noch, das ist ja nicht weit von mir hier in Münster, nach Niedersachsen rein, Hannover. Der hatte, glaube ich, auch damals mal irgendwann eingeladen zu diesem ersten Treffen, wo die dann auch den Landesverband Niedersachsen gemacht haben. Und da war auch nur so 3, 4 Leute und Dirk und da haben wir uns kennengelernt und das war echt ziemlich witzig. Erinnere ich mich auch noch dran.
Okay, gut, dann war zwischendurch der Dirk Hilbrecht, dann warst du wieder. Gut, dann kam Heidenheim, da wurde Sebastian Nerz gewählt. Und hast du dann noch in dem bei der Piratenpartei irgendwas gemacht anschließend, nachdem Sebastian Merz gewählt wurde? Oder hast du dich
Ja,
dann ganz
tatsächlich.
zurückgezogen?
Nee, tatsächlich habe ich ja danach dann doch mal ein bisschen was in Richtung Kandidaturen für Mandate gemacht. Also ich hatte ja immer die Ämter, die unbezahlten gemacht bis dato, bis 2010. Und dann danach war es eben so, dass ich auch für, ich weiß nicht, 2012 war das, glaube ich, ne? Bundestag oder war es
Ja, das
2013?
weiß ich nicht mehr so genau. Kann
2013
sein.
war Bundestagswahl, glaube ich, weil es war ja so, also aus meiner persönlichen Sicht damals war es ja so, dass wir erstmal in Landesparlamente waren wir ja dann drin, Berlin, NRW. Und die Anfangserfolge Europawahl und allerdings damals noch ohne Mandat und Bundestagswahl 2009 waren wir bei 2%. Und nach meiner damaligen Einschätzung, die sich jetzt im Rückblick auch meiner Sicht aus bestätigt hat, war es kriegsentscheidend, dass wir 2013 in den Bundestag kommen. Und mindestens ja auch ein Mandat in der Europawahl dann, 2014 haben wir ja bekommen, aber die Bundestagswahl haben wir dann ja episch verkackt, ein bisschen auch, weil wir selbst schuld waren. Und dafür hatte ich auch mitkandidiert. Ich hatte mich bei NRW dann noch rausgehalten, bei den Mandaten. Und 2013 hatte ich mich in dem Bundestag-Team da Kandidatendings in NRW aufgestellt. Und da haben wir dann eigentlich eine sehr gute Truppe gehabt. Und das war aber eigentlich der Punkt, wo wir hätten erfolgreich sein müssen, um den Aufstieg weiter fortzusetzen. Also 2013 Bundestagswahl ist sozusagen der Knackpunkt in der Kurve von der Partei. Kann man auch letztendlich ganz klar
Also,
sehen.
man sieht ja jetzt, die tschechischen Piraten sind bei 30%. Warum sind die bei 30% und wir bei 0,2?
Das kann ich dir relativ leicht sagen, weil die tschechischen Piraten haben das etwas vielleicht Libertäre der Schweden und die IT-Politik genommen und haben aber aus meiner Sicht eine schlaue Verbindung von rational orientierter Politik, die man hierzulande wahrscheinlich jetzt etwas konservativ nennen würde, geschafft, das zu verbinden. Und diese Leute hatten wir auch in der Partei, auch 2010 noch. Das waren aber eher so 30%. Kann ich in verschiedenen Abstimmungen kann ich das beziffern, einerseits europamäßig, aber auch bei diesen BGE-Sachen. Und diese 30%, ich sag mal, vielleicht aus Berliner Sicht langweiligen Leute, das sind die Leute, die in der tschechischen Partei das Sagen hatten. Das heißt, die sind im Prinzip an die breite Mehrheit der Bevölkerung anschlussfähig. Das bedeutet aber auch, dass sie eben keinen unsinnigen Forderungen oder irgendeinen spinnerten Mist erzählen. Und das zweite Problem ist natürlich, die Tschechen, wenn man da mal war, da darfst du in jeder Kneipe noch rauchen. So gesehen sind die vielleicht noch ein bisschen anders als alle anderen, noch nicht so ganz politisch korrekt vielleicht in der Entwicklung. Und sie haben natürlich auch ein Verständnis durch die Zeit mit dem, also einen Vorhang und diesen Sachen, das ein bisschen anders ist als unseres. Also wir sind ja hier ziemlich luxuriös unterwegs in vielerlei Hinsicht, also sowohl materiell, aber als auch in vieler anderer Hinsicht. Und die Sachen, die die Piratenpartei so seit 2010 macht, die sind nicht anschlussfähig an die breite Mehrheit der Bevölkerung. Ich habe das immer versucht, das zu tun, weil ich witzigerweise aus einem tendenziell sogar eher konservativen Haus komme. Mein Opa hat irgendwie nach dem Krieg die lokale CDU bei mir im Dorf gegründet.
Oh boy.
Und ja, gut, die CDU, ja, 1945 im Grunde genommen, was Tolles so gesehen. Also jetzt ist natürlich der Rückblick durch die Buchstaben anders, aber historisch gesehen ist das sozusagen etwas anders. Aber das ist der Grund. Also die Tschechen haben nicht so komische Vorstellungen. Und eben, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, bestimmte Leute aus der Partei rauszuhalten. Das habe ich nicht geschafft. Weil das
Ist
hängt
es
natürlich auch davon ab, wer eintritt und wie die sich organisieren. Wir waren ja da sehr offen für
Auch
Veränderungen.
eine Frage des allgemeinen Auftretens, dass zum Beispiel bei den Tschechen gesagt wurde, hier mit der Presse, wir machen es nicht so, dass jeder mit der Presse redet und irgendeinen Quatsch erzählt, sondern das wird zentral organisiert oder irgendwie sowas?
Kann sein, ja. Also ich kenne die Details jetzt nicht, wie die Tschechen das gemacht haben. Ich kenne zwar von den Tschechen welche, wir waren ja auch mehrfach in Tschechien, auch in den ersten Jahren. Und ich weiß, die Tschechen sind eben eher so, ja, was weiß ich, so wie ich, Zappa-Fans, machen ihre eigene Musik, sind so ein bisschen vielleicht in dem Sinne eher noch so Leute kulturell, würde ich sagen, das, was ich so aus den 70ern kenne. Also so ein bisschen, ja, wie man das so nennt, und eben nicht so over the top, wie man das heutzutage erlebt habe, also in den bestimmten gesellschaftlichen Schichten hier in Deutschland. Wahrscheinlich haben die ihre Partei auch besser organisiert, um vor solchen Fehlentwicklungen zu schützen, aber ich glaube, insgesamt ist das einfach repräsentativ. Also es ist einfach so in Deutschland ein bisschen so und die Schichten sind so. Man kann ja praktisch nicht gegen die Realitäten auch ankämpfen. Wir haben das sicherlich nicht so perfekt gemacht. Hätten wir besser machen können und wären dann vielleicht jetzt näher an den Tschechen dran. Ich habe bisher nicht den Zauberstab gefunden dafür, ehrlich gesagt, im Rückblick. Weil man muss auch dazu sagen, eigentlich war das ja verpönt bei uns damals, ne? Wir wollten ja niemanden ausschließen. Das ist ja eben auch das Problem. Wir waren ja eben diese Internetleute und ich bin eigentlich früher immer davon ausgegangen, weil man eben auch jeden Tag selbst was zu tun hatte, dass jeder versucht, für sich das Richtige zu tun und dass in der Summe dann was Gutes entsteht. Das ist eben diese alte Geschichte, die man heute noch kolportiert, wenn zwei Piraten zusammen sind und dann dürfen die was machen und auch für die Piraten sprechen. Das erfordert natürlich eine bestimmte Art von Leuten. Und wenn jetzt diese bestimmte Art von Leuten, wenn andere Leute das machen, ist es dann auf einmal nicht mehr gut. Und dann müsste man eigentlich die Zügel anziehen. Vielleicht haben die Tschechen das gemacht oder sie hatten es nicht nötig. Ich weiß es nicht.
Naja.
Umgekehrt muss man sagen, jedes Land hat eigentlich so ein bisschen so eine Hochzeit mal, ne? Also mal waren die Deutschen jetzt vorne dabei. Am Anfang die Schweden, die sind ja auch nicht mehr so gut. Dann war es in Österreich mal so ein paar Jahre so, weil diese Welle, so nach dem Motto, dass auch die Bevölkerung und die Jüngeren wahrnehmen, da kümmert sich jetzt mal jemand um unsere Internetwelt. Die sind halt zeitversetzt, aber auch immer landestypisch. Tatsächlich haben die sich realisiert. Das ist eigentlich sehr spannend. Die Tschechen haben eigentlich relativ spät diesen Push gehabt, den wir auch haben. Nur muss man sagen, unseren Push haben wir nicht so weit aufrechterhalten. Aber da muss ich auch sagen, also fühle ich mich nur zum Teil verantwortlich für. Also als ich das 2010 abgegeben habe, dann an Sebastian und Bernd Schlömer und auch die Berliner, die dann doch auch sehr viel mitgemacht haben, war der Laden eigentlich noch ganz okay. Dann hätte man eben natürlich noch weitermachen müssen und eben am besten 2013 im Bundestag kommen.
Ja, mein Gott, also ich kann mich erinnern, es gab da eine Phase, da kam ein Kumpel von mir zu mir und hat gesagt, ja, ich weiß nicht, 2012 oder so, meinte er, ja, die Piraten zerlegen sich gerade. Und das muss doch was mit der Presse zu tun haben, oder nicht?
Nein, das hat nichts mit der Presse zu tun. Presse ist immer nur ein Echo.
Nein, ich
Also,
meine, wie man sich der Presse gibt, also wer mit denen redet, oder da gab es so ein, ich
das
weiß es
Zerlegen,
nicht.
das Zerlegen hat völlig ohne die Presse stattgefunden. Bei mir war es so, ich habe sozusagen irgendwann bis 2009 hat nie jemand gegen jemand anderen agiert. Das kannte ich nicht. Das war nicht so. Also es gibt zwar einzelne Fälle, wo Leute mal irgendwie einen so angerempelt haben, aber dann hat man das auch geklärt. Und 2010 eben mit diesem Teilerfolg, da kamen eben auch so relativ viele Leute, so irgendwelche Basisdemokraten-Leute und sowas dazu. Und die eben, das war eben diese starke Eintrittswelle mit den sehr vielen Eintritten auch. Und das haben wir
Ja.
nicht bewältigt gekriegt in vielerlei Hinsicht, aber für mich persönlich war es auch so, dass ich ab da auch wirklich immer gekämpft habe gegen Leute. Also dass Leute gegen mich gekämpft haben, so gesehen, weil ich hatte eigentlich was Besseres zu tun. Und
Ja.
das hat auch wahnsinnig genervt. Und das war natürlich so ein paar Grundsatzentscheidungen auch, ne? Also meine Idee war ja, vielleicht nennt man die konservativ, aber ich war eigentlich primär daran interessiert, für unsere Zwecke überhaupt erstmal Macht zu erlangen. Und weil du kannst nichts ändern, wenn du keine Macht erlangst. Das ist das Wichtige. Du kannst dann hinterher darüber diskutieren, was du damit anfängst, also du brauchst Mandate. Punkt. Es nützt nichts, ohne Mandate deine Themenabstimmung in einer Partei zu gewinnen. Aber das waren die Kämpfe, die wir gemacht haben. Leute haben versucht, mich abzusägen, weil ich offensichtlich nicht so ein Superfan von Liquid Feedback und auch von BGE war. Und das war aber das, was die machen wollten. Und sie hatten die Vorstellung, dass man mit diesem Liquid Feedback dann jetzt als Partei die ganze Welt oder zumindest Deutschland einfängt und dann auf einmal kriegen wir 10% oder was auch immer sie damit machen wollten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie für eine Vorstellung hatten. Ich war immer ein Realist und habe überlegt, wie man möglichst die Kräfte, die immer noch begrenzt waren bei uns, so einsetzt, dass für die Kerndinge, die mir am Herzen lagen, überhaupt was rausspringt. Und ja, auch ab 2010, beziehungsweise das war eigentlich schon immer bei den Piraten, aber nicht so krass, Die Leute haben einfach jedem, der in irgendeiner Position war, erstmal grundsätzlich misstraut. Also Bundesvorstand, das war erstmal, das sind irgendwelche Leute, denen man grundsätzlich misstrauen muss. Und ja, das war einfach sehr, sehr anstrengend dann irgendwann. Und das hat uns intern kaputt gemacht, völlig ohne Presse. Dass man das nach außen trägt, klar, ist schwachsinnig. Aber der Kampf, der war da. Und ob der jetzt pressemedial begleitet war, der Fehler, den wir gemacht haben, einfach, wenn jeder mehr oder weniger am gleichen Strang gezogen hätte. Und das war das, was ich übrigens in der Auftaktrede zu Chemnitz, ja, 2010, zweite Hälfte, habe ich das genau versucht, den Leuten zu erklären, dass wir an unseren Gemeinsamkeiten gemeinsam arbeiten sollen und an dem, was uns offensichtlich trennt, dass wir das einfach liegen lassen sollen. Man muss das nicht abschließend klären. Man kann auch einfach auch Erfolg haben auf den Gemeinsamkeiten. Das haben die aber nicht verstanden.
Also
Zumindest haben sie es nicht getan.
ich habe den Eindruck bekommen, wichtig in der politischen Arbeit ist es, solange man eine demokratische Meinung hat, dass man eine andere Meinung haben darf und das auch sagen darf, ohne dass das zu einem Beziehungsproblem unter den Leuten führt.
Genau, geordneter Dissens. Ich habe gerade noch mal zwei, drei Sachen, die ich mal irgendwo Flaschenpost und sonst wo geschrieben habe, mir mal rausgesucht gehabt und da steht da geordneter Dissens. Das haben wir nicht geschafft. Und witzigerweise auch im Rückblick habe ich aber viele Jahre Zeit gehabt zu reflektieren, warum das alles nicht geklappt hat so gut und was mich auch so gestresst hat und warum die Leute überhaupt so agieren. Man muss dazu sagen, ich bin ja eigentlich Physiker von Haus aus und arbeite nur in der IT sozusagen als Crossover. Und auch meine eigene Person, ich habe tatsächlich insgesamt im Rückblick auch eher so eine wissenschaftliche Herangehensweise an die Sache gehabt. Das ist natürlich eigentlich nicht richtig, weil ein guter Politiker muss ein Politiker politisch sein, ne? So wie Schröder. Das sind Leute, die klopfen dir auf die Schulter, trinken mit dir ein Bier, also genauso im Kleingartenverein, eben wie auf der Ebene, wenn dann auf einmal die Redakteure, die Journalisten mit dir in der Kneipe sind und die lächeln immer und gehen auf alle Leute zu. Dieses Analytische ist nicht in der Politik sehr gut. Aber letztendlich habe ich die Antworten auf die Fragen, die ich mitgebracht habe, auch tatsächlich irgendwann bekommen. Also von den meisten Dingen ist mir jetzt klar, warum das so gelaufen ist. Also mein wissenschaftliches Interesse an der Politik ist tatsächlich etwas gestillt und ich habe sehr viel gelernt. Aber tatsächlich, um noch erfolgreich zu sein, müsste man dann auch anders mit den Leuten wirklich zum Teil umgehen einfach. Das Hauptproblem wirklich, was ich hatte 2009, als alle eingetreten sind. Also der Pavel Mayer, mit dem solltest du mal bei Gelegenheit irgendwann auch länger reden,
Ja,
wenn du
kenne
Spaß hast.
ich.
Den kennst du, ne?
Ja.
Der hat das auch immer sehr gut begleitet. Ist ein sehr schlauer Mensch, mit dem haben wir uns ausgetauscht. Hat das auch von Anfang an schon diskutiert, dass die Leute einfach niemandem vertrauen, nicht mal ihren eigenen gewählten Vorständen und so. Das ist ein Hauptproblem. Aber für mich war das Hauptproblem, dass ich nicht mehr zu den Leuten sprechen konnte. Ich konnte bis 2009, da hatte ich ein paar hundert Leute, da konnte ich fast noch jeden gefühlt erreichen mit irgendwas, ja, als Vorsitzender. Und ab da war es immer nur so, dass alle Leute zwar irgendwie das Gefühl hatten, mich mal erreichen zu müssen, ne, das war ja auch so, die waren ja nicht gewohnt, über eine Eingabe über den Landesverband an den Bund zu machen. Das war eben Politik 1.0, das wollten wir alle nicht mehr, sondern wir wollten im Internet. Ja, und dann ist der Vorsitzende direkt erreichbar. Das geht aber bei 10.000 Leuten nicht. Und wenn ich so eine Erkenntnis hatte oder mal was erklären wollte, ich konnte gar nicht in die Partei kommunizieren. Und auch zeitlich ging das nicht. Das war einfach ein Skalierungsproblem letztendlich. Weder zeitlich noch in der Menge konnte man eine geordnete Kommunikation erzeugen, die ein produktives Ergebnis derart erzeugt hat, dass alle Leute einerseits sich so ein bisschen beteiligt fühlten und dass man sich auch verständigt hat auf etwas oder so. Das ist einfach total aus dem Ruder gelaufen. Ich war nur noch am Reagieren auf Eingaben von Tausenden von Leuten und ja, und jeder hatte natürlich seine eigene Vorstellung und dann die Landesverbände sind natürlich auch sinnvollerweise starke Einheiten und ich habe ja dann auch in Neumünster beim Parteitag habe ich auch mal vorgeschlagen, wie man dieses Problem aus Sicht eines eben immer im Vorstand befindlichen Menschen nützlich für die Partei ändern könnte, aber für solche Vorschläge gab es fast nie Mehrheiten.
Wie könnte man denn als Bundesvorstand in die Partei kommunizieren? Über Newsletter, per E-Mail oder ich meine, so ein großes Megafon, sodass man in ganz Deutschland zu hören ist, gibt es ja nicht. Oder was will ich, gut twittern oder was macht man damit sinnvollerweise?
Ich sag mal so, die klassischen Parteien regeln das so, dass sie einfach eine gewisse Hierarchie Akzeptanz haben. Ja, also wenn ich hier in der CDU jemanden im Kreisverband habe, dann hat er einfach nicht das Gefühl, dass er den Leuten da oben in die Suppe spucken dürfte oder könnte. Ja? Das ist einfach auch so ein bisschen so eine Frage von Kultur und Selbstverständnis. Das hatten die Piraten natürlich nicht. Ist natürlich einerseits charmant, wenn man dann frech und jung ist und eben etablierte Grenzen nicht respektiert. Aber in Bezug auf Kommunikation und Soziales ist das einfach total unproduktiv. Da muss man vielleicht einfach unterscheiden auch, was sozusagen auf welcher Ebene stattfindet. Und ich bin, du kannst in die Partei schreien, wie du willst, das hilft nichts, weil dir die zeitliche Dimension fehlt. Was ich für sinnvoll halte, haben wir mal einmal in Kassel, da gab es ja immer so
Marina
regelmäßige
Kassel.
Treffen, Marina, genau. Da haben wir mal darüber gesprochen, ist auch schon lange, lange her. Ich weiß noch, dass wir da mal über die Entstehung des Bundestagswahlprogramms gesprochen hatten. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass du einen Feedback-Zyklus brauchst. Das heißt nicht nur Einweg, wir schreien uns alle gegenseitig an, sondern du musst einen Input machen und der muss dann zum Beispiel an den Kreisverbänden, an den Tischen diskutiert werden. Der wird dann da geformt, vielleicht bis zu den Landesverbänden und dann kommt wieder ein Output, der kommt wieder auf die Bundesebene, dann wird das wieder zurückgespielt und so. Denn diese Kreisläufe, die erlebe ich in den klassischen Parteien. Da kann man zwar diskutieren, ob man unbedingt Delegierte braucht oder nicht, aber tatsächlich der Kreislauf, den brauchst du. Vor allen Dingen aus zeitlichen Gründen. Wir haben ja bei uns lange Zeit auch festgestellt, dass für viele Leute die Partei einfach viel zu schnell war. Ja, wenn ich berufstätig bin und habe zwei Kinder und ich habe gerade mal eine Stunde Zeit am Donnerstagabend, dann konntest du praktisch bei uns nicht mitmachen, weil du wurdest nicht gehört und du hast auch nichts mitgekriegt und da war schon wieder alles vorbei am nächsten Donnerstag. Ne? Also es war im Prinzip eine Partei der Zeitreichen bei uns und die haben sich dann auch durchgesetzt. Und das ist schlecht. Das wollten wir schon immer eindämmen, haben wir nie geschafft. Und dieser Zyklus zum Beispiel, den ich jetzt gerade besprochen habe, der stellt nämlich sicher, dass du jeden auch mitnehmen kannst. Das hört sich zwar auch wieder wahrscheinlich langweilig und oldschool an, aber du musst zumindest eine Alternative dafür haben. Du kannst ja auch schnell einen Zyklus im Internet machen, aber ohne einen Feedback-Zyklus sozusagen, einer stößt was an, Leute diskutieren darüber, das kommt zurück und so einen Kreislauf zu machen. Ohne das geht's, glaube ich, nicht, weil hin und her ist nicht produktiv. Gerade auch mit den AGs kannst du es genauso machen, wie ich es gerade besprochen habe. Ja, die AG arbeitet etwas aus, bringt etwas zur Vorlage, dann wird das rückgekoppelt mit einer Entscheidung oder mit einer Abstimmung und dann fließt das wieder ein in die Arbeit. Diese Rückkopplungszyklen sind, glaube ich, essentiell wichtig.
Naja, schauen wir mal, wo wir noch hinkommen. Naja, auf jeden Fall, wenn wir so die chronologische Reihenfolge betrachten, haben wir jetzt eigentlich alles durchgesprochen, oder? Bis du dann den Bundesvorsitz abgegeben hast, dann war es noch ein bisschen in der Partei und dann.
Genau, dann war ich Kandidat für die Bundestagswahl und für die Europawahl 14, glaube ich auch. Bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Ja, aber das war dann schon natürlich so ein bisschen Hauen und Stechen da, Bochum 2014. Ja, und das hat sich ja dann leider so ein bisschen zerlegt.
Naja, mein Gott. Ich gebe mir Mühe, immer noch für die Partei irgendwas zu machen. Mehr kann ich nicht machen. Allein die Welt retten geht ja sowieso nicht, aber ich suche mir so meine Nischen.
Ja, also was ich immer auch viel gemacht habe, und da war ich in den Bundesvorständen auch fast immer für zuständig, die ich gemacht habe, war eben diese europäische und internationale Dimension. Und das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, einfach die ganzen Treffen. Ich war da in Uppsala, als wir die Uppsala-Deklaration gemacht haben, die noch sehr stark von den schwedischen Impulsen für die Europawahl dominiert waren, dass sie eben auch sagten, wir versuchen unsere Themen einzubringen und bei allen anderen Themen halten uns ein bisschen raus oder machen Kompromisse mit anderen Parteien. Und dann in Helsinki und sonst sowas, also was da alles für Sachen gab, das war echt sehr cool, auch die Spanier. Und zum Beispiel gab es eine ganz große Einflussschiene auch immer aus Barcelona. Barcelona ist ja sowieso so eine interessante Stadt in Bezug auf Modernisierung der Demokratie so ein bisschen. Und da waren auch immer regelmäßig Leute da. Und also es war schon eine sehr interessante Vernetzung von witzigen Leuten, auch natürlich hier Luxemburg. Hatten wir teilweise echt markante Leute. Dann ist auch Schweiz natürlich. Man denkt sich immer so, ah, Piratenpartei Schweiz, was wollen die? Die haben doch schon direkte Demokratie. Aber tatsächlich haben die Schweizer auch sehr viel gemacht damals und auch sehr viel schlaue Sachen.
Dann bist du immer sehr viel gereist.
Ja, ich bin total viel gereist. Hat auch meine Börse ganz schön belastet, muss ich zugeben.
Ui. Aber ist aber auch, ich glaube, mental ein bisschen anstrengend auf die Dauer, oder? Wenn man immer unterwegs ist.
Ja, also das war eine intensive 5+X Jahre für mich. Ich bin viel geflogen, auch viel Bahn. Dann habe ich 5 Tage die Woche gearbeitet und war dann den sechsten und siebten Tag für die Piratenpartei unterwegs oft. Waren also fast alles 80-Stunden-Wochen. Ich war wirklich 2011, ich war auch echt auf. Also muss man auch dazu sagen. Also man merkt das ja oft spät, aber ja, man. Als ich
Also,
dann da irgendwann mal tatsächlich einen wichtigen Termin verpasst hatte, Ende 2010, weil auch in einem internen Parteistreit wiederum irgendwie ein, zwei Leute, die mir geholfen haben, wieder desavouiert worden sind und solche Dinge. Das sind ja so Kleinigkeiten, die dir dann die Hacken in die Hacken schlagen. Da hatte ich dann einen wichtigen Termin verpasst und da war nicht klar. Upsi, brauchen wir eine Pause.
ja, also ich kenne das. Ich habe das auch schon erlebt, dass man dann irgendwann auf sich selbst achten muss. Und ich habe mich nach 2014, glaube ich, auch so ein bisschen zurückgezogen und nicht mehr ganz so viel gemacht, nicht mehr so viele Podcasts und so, weil das zehrt an einem, wenn man so viel macht. Ich fahre auch nicht mehr so viel zu Bundesparteitagen und so.
Ich bin auch ehrlich gesagt nicht so der Typ, der immer diesen jeden Tag was anderes, was Neues macht. Ich mag eher so diese langfristigen Überlegungen und Strategien. Und da bin ich eigentlich auch besser. Und deswegen habe ich mich da auch immer sehr wohl gefühlt, wenn ich Stellvertreter war. Dann ist man nämlich nicht so exponiert. Aber man muss auch dazu sagen, also habe ich von Dritten jetzt gehört, auch von Leuten, die bei uns in der Presse waren, die Interviews und die schriftlichen Sachen, die ich gemacht habe, waren da immer sehr gut angekommen. So gesehen, kann ich mich da auch nicht beschweren. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass wenn der Vorsitzende so ein bisschen anders argumentiert, als gewisse Leute das gerne hätten, dann hat man natürlich auch ein internes Problem mit der politischen Grundausrichtung, ne? Da muss man auch schon sagen, dass ich da vielleicht dann irgendwann auch ein bisschen in der Minderheit war.
Ja, also was der Bundesvorsitzende sagen sollte, oder da gibt es auch verschiedene, ich hoffe, ich verbrenne mir jetzt nicht den Mund, aber da gibt es auch aktuell noch verschiedene Meinungen zu.
Ja,
Also,
klar.
wie gesagt, es gibt durchaus viele Leute, die meinen, ja, lauter Crews zu haben, ist völlig ausreichend und zwei Piraten dürfen dann was für die Piraten sagen und so. Und wenn der Bundesvorsitzende irgendwas sagt, das ist schon ganz daneben. Und wie du schon sagtest, was diese Hierarchie angeht, da müsste man sich einfach finden, dass man sich auf irgendwas einigt und dass da so Hauen und Stechen ist. Ja, das macht die Partei natürlich, dann sind wir bei 0,2% am Ende, weil sich niemand auf irgendwas einigen kann.
Ja, das ist das böse F-Wort, das will keiner hören, das heißt Führung. Und wenn du im Grunde genommen, wenn du jemanden hast, der gut führt, der vertritt auch Sachen und dann musst du natürlich gucken, ob die Leute dem auch hinterherlaufen können oder nicht. Aber ohne Führung geht nichts aus meiner Sicht. Das hören die Leute nicht gerne, weil sie ja glauben, dass sie basisdemokratisch irgendwas zaubern können, was äquivalent ist. Aber das geht aus zwei Gründen nicht. Erstens erreichst du nicht diese Komplexitätsreduzierung auf diese Art, erst recht nicht in einer absehbaren Zeit. Und zweitens, kommt das auch nicht rüber. Wenn du eine Sprechpuppe hast als Vorsitzender, dann sprichst du die Wähler nicht an. Das sieht man ja jetzt. Warum ist Scholz beliebt? Nicht, weil er ein tolles Programm hat, sondern weil er authentisch rüberkommt und die Leute ihm persönlich vertrauen als Person. Das ist das, wie Politik auch funktioniert. Das muss man leider. Das ist dieses Köpfe, Themen statt Köpfe, war auch gut, als wir es gemacht haben. Aber wir sind ja auch damals schon recht früh zu der Überzeugung gekommen, dass wir trotzdem auch ein paar wenige Köpfe brauchen.
Naja, wir hatten ja schon einige Köpfe, die haben wir bloß leider alle verschlissen. Die sind jetzt irgendwann, also das übliche Vorgehen war, nachdem der Bundesvorstand mit seiner Amtsperiode fertig war, hat er die Partei verlassen. Das war so das
Richtig.
Standardvorgehen.
Ja, das witzigerweise in den ersten 5 Jahren, über die wir ja eigentlich vielleicht so ein bisschen sprechen wollten, wenn du hier die Tabelle anguckst, außer mir sind die Leute maximal 2 Jahre dabei. In den Vorständen. Das meinte ich damit, dass da ein bisschen der rote Faden war in dieser Zeit.
War das eigentlich damals schon so, sobald du als in den Vorstand gewählt warst, ist dein E-Mail-Postfach übergequollen, vor lauter E-Mails, die du gekriegt hast? Also zu meiner Zeit, als ich in der Partei war, habe ich das so mitgekriegt, dass sobald irgendein Vorstand gewählt war, hatte der hunderte von E-Mails in seinem Postfach, die er unmöglich alle beantworten konnte.
So punktuell kann ich das jetzt nicht beschreiben. Es war eher so ein bisschen so, wenn man sich verantwortlich fühlte, wie ich das damals tat, dass ich mir auch die Vorstände zusammensuchen musste. Das wollte ja keiner machen. Ist ja nicht so, als wären da damals die Bude eingerannt worden am Anfang. War das ja noch nicht sexy. Sexy wurde das 2009, als auf einmal irgendwie Mandate drohten und Erfolg. Da kamen sie natürlich alle angelaufen. Vorher musstest du gucken, dass du überhaupt jemanden überredet hast, mal deinen stellvertretenden Vorsitzenden überhaupt zu machen. Sonst hättest du nämlich nicht genug Kandidaten gehabt für den Vorstand. Ne, also es war aus dem Mangel wurde dann der Überfluss und mit dem Überfluss kam der Streit. So kann man das vielleicht ein bisschen sagen. Aber klar, ich meine, ich habe mal vor Jahren getwittert, als ich aufgehört habe mit dem Scheiß da um 2011, 12 auf der obersten Ebene, verwaltungstechnisch, da hatte ich in einem Passwort-Safe über 1000 Zugänge. Das heißt, ich hatte 1000 verschiedene Passworte zu verschiedenen Systemen der Piratenpartei. Die über 4 Jahre gewachsen waren, ja, 1000, über 1000 sogar. Ja, das waren dann, was weiß ich. Wir haben mal versucht, was weiß ich, ein Dingssystem aufzumachen, mehrere E-Mail-Sachen, tausende von Zugängen, die irgendjemand mal aufgesetzt hat, die kamen und gingen. Ja, so wie heute Piratenpad oder sowas. Weiß nicht, ob es das überhaupt mal gibt. Und von
Ja,
dieser
gibt
Art, weil wir
gibt
ja am Anfang nichts hatten und immer auch viel ausprobieren mussten und oft war das dann so abhängig von einer Person und dann war die wieder weg, dann hattest du dein Open Dings da, irgendwelche Social Media oder auch Work-Plattformen, allein zig Stück und E-Mail-Postfächer, hunderte. Ich hatte über 1000 Passworte. Da kannst du dir ungefähr vorstellen, wie man dem gerecht wird. Das kannst du natürlich gar nicht.
Das ist natürlich Wahnsinn.
Faktisch.
Also wir haben jetzt aktuell auch wieder Diskussionen in der Bundes-IT, das Wie und Warum der ganzen Systeme und kriegen wir das gemanagt und sollen wir das externe Firmen machen lassen oder so. Aber dann
Ja.
ist es interessant zu hören, dass das damals auch schon ein Thema war,
Ja,
obwohl
und
so
ich,
viele Leute da waren.
also bei diesem, du hast es richtig angesprochen, Team, das brauchst du, sonst kannst du nicht überleben. Aber das war natürlich damals auch heikel. Ich muss zugeben, ich bin jetzt auch vielleicht nicht so der Typ, der so Team um sich schart, aber für mich war natürlich auch das Problem, das haben andere Leute auch, du kannst eigentlich am besten ein Team um dich scharen, wenn du auch regional da in der Nähe bist, ja. Und da ich jetzt zum Beispiel nie in Berlin war, aber wir den Sitz ja nach Berlin sinnvollerweise verlegt hatten, dann haben die Leute vor Ort natürlich dann eigentlich immer ein besseres Team, wenn du da vor Ort bist, ne? Und letztendlich ist das auch eine Schwäche unserer Gesamtpartei gewesen, dass wir sozusagen, das merkst du daran, wenn du irgendwo zum Beispiel in einem Kreisverband wirklich eine Handvoll Leute hattest, also sah man in Bayern damals, ne, Leute in Ingolstadt zum Beispiel, war ein unheimlich starkes Ding, wo auch der Andreas Popp dann letztendlich rauskam. Das waren aber eben 4, 5 Leute, die auch aktiv waren und die so eine kleine Kernzelle gebildet haben, ne. Das kannst du eben nicht machen, wenn du jedes Mal eine Stunde fahren musst, bis du zu deinem Team kommst. Also das Elektronische schön und gut. Aber auch so jetzt zum Beispiel Büro in Berlin und sowas, da musst du oft mal vor Ort sein, sonst verlierst du halt den Überblick oder auch den Einfluss sogar. Ja, lange Zeit, ich habe irgendwann mal 2012 festgestellt, dass irgendwie aus den letzten 5 Jahren 50, 60 E-Mails, die an die Parteizentrale gingen, für mich einfach nirgendwo hin zu mir zugestellt wurden. Habe ich erst nach Jahre später festgestellt. Das lag dann einfach, hat keiner abgearbeitet zu meinen Gunsten. Also solche Sachen gibt es dann auch.
Naja, auf jeden Fall, ich muss ein bisschen Rücksicht auf die Akkus von meinem Headset nehmen. Wir haben jetzt 57 Minuten.
Ja, ist doch
Ich
eine gute
würde
Zeit.
sagen, also ich hätte durchaus Spaß daran, bei Gelegenheit nochmal eine Fortsetzung zu machen. Vielleicht gibt es ja noch was zu besprechen.
Ja, kannst du mal hören, was deine Hörer auch so interessiert. Dann machen wir aber nochmal punktuell zwei, drei Sachen.
Ja, also für den ersten Podcast mit dem Christoph Leng habe ich sehr viel positives Feedback bekommen.
Den
Und
habe ich auch gerne gehört. Das war sehr schön. Ist echt lange her jetzt, ne? Schon 15 Jahre, mein Gott, ey.
ja, gut, dann werde ich mal zusehen, dass ich den Dirk Hilbrecht irgendwie finde und auftue, damit ich mal mit ihm diskutieren kann über diese Zeit. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast hierfür.
Ja, danke für das
Und
Angebot. Ich hoffe, es unterhält auch ein bisschen die Leute.
ja,
Sie
ich
können
denke
auch gerne
schon.
mal bei mir persönlich noch nachfragen per E-Mail oder Twitter oder sonst was, wenn jemand was wissen will.
Gut, dann wünsche ich dir weiterhin frohes Schaffen und bleib gesund und ich hoffe, wir hören noch mal wieder was voneinander.
Ja, danke, danke. Hoffe ich auch. Ich habe ja auch noch das unvollendete Projekt, tatsächlich die Dinge auch mal darzustellen. Ich habe viele Fotos und so Sachen, aber Piraten-Wiki ist jetzt nicht meine präferierte Form. Vielleicht finde ich nochmal irgendwo ein leichteres Content-Management-System, wo ich meine ganzen Ressourcen mal hochlade. Aber ich habe so viel Krams, was keiner kennt, so PDFs und auch Bilder oder auch eben andere Sachen, die man leicht mal darstellen könnte. Irgendwann komme ich vielleicht mal dazu. Ich habe allein schon ja 10 Jahre E-Mails, die ich auch aufbewahrt habe, falls ich mal irgendein Politikwissenschaftler damit beschäftigen möchte. Habe ich auch noch rumliegen.
Also, das Einzige, was mir da spontan zu einfällt, ist die parteinahe Stiftung 42 e.V., die ja eigentlich dafür zuständig ist, solche Sachen zu sammeln und zu archivieren.
Also junge Politikwissenschaftler, die historisch forschen wollen, ich stelle euch gerne mein 10 Jahre E-Mail-Archiv zur Verfügung. Gegen eine
Gut, vielleicht,
Vereinbarung
also
natürlich, dass
ich.
nicht alles rauskommt.
Vielleicht kriegen wir da mal irgendwas geregelt. Ich gebe mir mal Mühe, mir das zu merken. Aber das, denke ich, wäre ein Thema für 42 e.V.
Ja, bin ich gerne bereit. Wie gesagt, ich habe das alles aufbewahrt und aber ich habe auch jetzt im Moment kaum noch Zeit und ich habe auch festgestellt, das hat mich ja sehr überrannt und nach hinten zu arbeiten bringt mich nicht nach vorne, leider. Das müsste man dann abgeben schon.
Mal gucken, wo wir noch hinkommen. Also auf jeden Fall nicht löschen.
Nein, das tue ich nicht.
Gut, dann schönen Tag noch und bis die
Ja,
Tage.
danke euch und danke dir. Tschüss.
Tschüss.